Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Sacharja 11. Und ich denke, wir werden bis zum 7. Vers vordringen können. Ja, aber ich möchte, bevor wir den Text lesen, eine ganz kurze Wiederholung geben auf das, was schon hinter uns liegt, was wir gemeinsam angeschaut haben, sodass wir das, was wir nun studieren werden, auch am heutigen Sonntag so ein bisschen im Kontext steht und nicht so einfach herausgerissen wird und uns präsentiert wird. Das Buch des Sacharja ist ja in vier Abschnitte eingeteilt. Wir sagten, Sacharja übersetzt, der Name Sacharja übersetzt, meint Gott erinnert sich. So, Gott erinnert sich. Gott erinnert sich an sein Wort, mit Sicherheit. Gott erinnert sich an das, wie das Volk sich ihm gegenüber verhalten hat. Und das sehen wir gerade in dem, wie Sacharja diese wunderbaren Dinge weitergibt an seine Leser. So, wir sehen also eine vierfache Einteilung des Buches. Zunächst einmal ganz am Anfang im ersten Kapitel haben wir einen Ruf zur Buße, ja, Kapitel 1. Dann haben wir 8 Visionen, die alle mit Israel zu tun haben, mit der Zukunft Israels zu tun haben, von 1 Vers 7 bis 6, Vers 15. Dann haben wir Fragen über das Fasten und wir haben auch über die Antwort Gottes nachgedacht, der sehr klar darauf hinweist, dass es ihm nicht darum geht, dass man äußerlich nur diese Dinge tut, weil man sie schon immer getan hat, sondern ihm geht es um einen aufrichtigen Glauben, eine aufrichtige Hingabe an ihn. Und selbst wenn man fastet, wenn man die schönsten Opfer darbringt und wenn das Herz nicht dabei ist, dann was bedeuten die Opfer wirklich? Was bedeutet das Fasten? Ja, und wir erinnern uns an 1. Korinther 13, ja, wo gesagt wird, ist das 13? Ja, wenn ich alle Liebe hätte, ich meine, Liebe ist doch schön, ja, und es bringt gar nichts, diese Liebe zu haben, wenn diese aufrichtige Verbindung zu Jesus nicht da ist, ja. Und dann haben wir zum Schluss in den Kapiteln 9 bis 14, wir haben gesagt, oder ich habe das überschrieben, mit 2 Lasten. Das heißt, das sind Botschaften, die Gott an das Volk Israel weitergibt in diesen Kapiteln 9 bis 14, die mit der Zukunft, der nahen, aber auch der fernen Zukunft des Volkes Israel zu tun haben. Und wie das mit den Lasten so ist, manchmal hat man süße Lasten, die man gerne trägt, und manchmal hat man bittere Lasten, die man nicht so gerne trägt, die einem wirklich zermürben. Und darum geht es hier auch. In Kapitel 9 bis 11 geht es um eine bittere Last. Hier wird dem Volk Israel prophetisch schon angezeigt, was ihnen blüht, aufgrund dessen, dass sie ihren Messias ablehnen werden. Kapitel 9 bis 11. Und dann kommt die süße Last, wo in Kapiteln 12 bis 14 aufgezeigt wird, dass Israel schlussendlich aber doch wiederhergestellt wird. Wann? Wenn sie endlich ihren Messias annehmen. Ja? So, das hängt immer zusammen. Das ist nicht, können wir nicht voneinander scheiden. Ja? Ablehnung des Messias bedeutet Fluch. Annahme des Messias bedeutet Segen. Und Kapitel 12 bis 14 beschäftigen sich damit. So, wir befinden uns, wie gesagt, immer noch in der ersten Last des Propheten, bei der es um die, ich sage einmal, Verzögerung der Wiederherstellung Israels geht. Und ja, wir wollen uns daran erinnern, was wir gerade letzten Sonntag uns angeschaut oder gehört haben, als wir uns vergegenwärtigt haben, dass als Jesus gekommen ist, Gott tatsächlich der Nation Israel dieses Angebot gemacht hat. Ja, das Königreich der Himmel ist da, tut Buße. Und sie haben das nicht getan. Der letzte Prophet des Alten Testaments, Johannes der Täufer, das waren seine ersten Worte, die für uns wiedergegeben werden in den Evangelien. Die ersten Worte seiner Predigt. Tut Buße, denn das Himmelreich oder Königreich der Himmel ist da. Und das sind genau die Worte auch des Herrn Jesus gewesen in seiner ersten Predigt. Ja, tut Buße, So, das Angebot Gottes für das Volk Israel war echt in Jesus Christus. Sie haben es nicht angenommen. Sie haben Jesus Christus als ihren Messiaskönig nicht angenommen und deshalb ist die Wiederherstellung Gottes für die Nation Israel verschoben worden auf einen späteren Zeitpunkt. So, heute machen wir weiter, wenn wir das 11. Kapitel studieren. Und hier geht es darum, Gott zeigt durch den Propheten Sacharja auf, was nun Israel tatsächlich blüht, weil sie ihren Messias ablehnen werden. So, im prophetisch sieht er das schon oder sagt Gott, das und das wird geschehen. Das Angebot ist echt, aber sie werden den Messias ablehnen. Und was ist die Folge? Gott kann nicht einfach diese Dinge unter den Teppich kehren. Das hat Folgen. Die Ablehnung des Messias hat Folgen. So, lasst uns die ersten drei Verse lesen aus Kapitel 11. Wir lesen, tu deine Türen auf, Libanon, dass das Feuer deine Zedern verzehre. Heulet ihr Tannen, denn die Zedern sind gefallen und die Herrlichen sind verstört. So, heulet ihr Eichen Basans, in manchen Übersetzungen steht Barschans, denn der feste Wald ist umgehauen. Man hört die Hirten heulen, denn ihre Herrlichkeit ist verstört. Man hört die jungen Löwen brüllen, denn die Pracht des Jordans ist verstört. So spricht der Herr, mein Gott. Oh, entschuldigt bitte, das ist schon Vers 4. Wir bleiben mal bei Vers 3 stehen. Und was uns bewusst wird, wenn man diese Dinge liest, auch im ersten Augenblick, wenn wir das gar nicht nachvollziehen können, was hier gesagt wird, so uns wird hier kein fröhliches Bild weitergegeben, sondern eigentlich das Gegenteil. Wird hier aufgezeigt, etwas, was hier beschrieben wird, die Zerstörung, das ganze Elend, ja, und das ist eigentlich die Verwerfung Israels gewesen, als sie ihren Messias abgelehnt haben. Aber diese Dinge, die hier beschrieben werden, die müssen wir in die Zeit 70 nach Christus einordnen. Ja, Sacharja prophezeit zu seiner Zeit schon die Dinge, die sich ereignen werden, wenn die römischen Legionen dann in das Land Israel einziehen vom Norden her. Libanon ist im Norden Israels und wie sich dann der Weg dieser römischen Legion durch Basan, sind die Golanhöhen, nach Südjordanland geht und schlussendlich dann nach Jerusalem. Ja, und das ist ganz klar, wenn diese große Armee der Römer sich vom Norden her aus Libanon kommen wird, über die Golanhöhen, Basan, wie gesagt wird, dass sie ein Streifen der Verwüstung hinterlassen werden. Und das Interessante ist auch, und ich springe ein bisschen voraus, um euch so ein bisschen den Mund wässrig zu machen auf dieses Kapitel, es ist ein faszinierendes Kapitel, wie wir sehen werden. In diesem Kapitel wird von drei Arten von Hirten gesprochen. Ja, da sind die heulenden Hirten, wir haben gerade von ihnen gelesen, das sind die religiösen Führer des Volkes Israel, ja, die in ihrer Aufgabe, die Schafe zu hüten, zu betreuen, versagt haben und nun für das ganze Elend eigentlich auch die Hauptschuld tragen, ja, dann sehen wir, den guten Hirten, das von guten Hirten gesprochen wird, in Vers 12, der für 30 Silberlinge verraten wird. Kommt uns das bekannt vor? Ist interessant, nicht? Und schließlich lesen wir auch in Vers 17 von dem unnützen Hirten. Ein Zahl. Und wer das ist, das wissen wir auch. Das ist der Antichrist, der seinerzeit auftauchen wird und sein Unwesen treiben wird in der Trübsalzeit. So, hier in dem Text wird er als der unnütze Hirte genannt. Und interessanterweise, wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, dass uns eine detaillierte Beschreibung gegeben wird von dieser Person. Es ist faszinierend, das zu lesen. Aber dazu werden wir in den nächsten Betrachtungen kommen. Wir werden wahrscheinlich noch mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Sonntage in Kapitel 11 verbringen. Aber lass mich etwas zu diesen ersten drei Versen noch sagen. Die Bibellehrer sagen uns, dass diese Verse in einer poetischen Form geschrieben sind. Nun, ich weiß es nicht, ihr Lieben. Ich kann kein Hebräisch. Ich weiß nichts von Poesie, so ich muss mich schon auf solche Bibellehrer verlassen, die sich mit sowas auskennen und das dann auch niederschreiben. Ja, und diese Verse oder diese Bibellehrer sagen, dass diese Verse ja in einer poetischen Form diese Marschroute der römischen Legionen aufzeigen, die vom Norden herkommen, und zudem wird uns auch in einer Gedichtsform die Zerstörung und das Elend offenbart, ja, die dieser Feldzug dann der Römer im Land Israel verursachen wird. Und wir erinnern uns auch ganz genau an diese Dinge, die wir aus dem Alten Testament kennen. Was geschah denn, als das Volk auf der einen Seite gestanden hat und dann manche des Volkes auf der anderen Seite gestanden hat? Was ist denn passiert, als sie die ganzen Segnungen ausgesprochen haben oder die ganzen Flüche? Das alles hing damit zusammen, dass das Volk entweder gehorsam ist und deshalb diese Segnung empfangen kann, oder wenn sie nicht gehorsam sind, ungehorsam sind, die ganzen Flüche kommen. Und das, was wir lesen, ist genau das. Der Fluch Gottes musste kommen. Warum? Weil sie ungehorsam waren. So ist nicht einfach so passiert, oh, die Geschichte, zufällig waren die Römer mal die gewaltige Nation gewesen und die wollten dann expandieren, die wollten auch... Quatsch, das ist Quatsch. Das ist alles in Gottes Hand. Und Gott hat das schon im Voraus gezeigt seinem Volk. Ihr Lieben, wenn ihr gehorsam seid, das ist der Segen, den ihr erfahren werdet. Wenn ihr ungehorsam seid, das ist der Fluch. Und unter anderem war der Fluch oder ging der Fluch auch darum, dass sie als Volk verflucht werden, überall wo sie sind. Kommt euch das bekannt vor? Und auch das Land verwüstet wird. Und das ist das, was wir hier lesen. Ja? So, wie gesagt, die Römer zogen mit ihren Legionen in das Land Israel vom Norden her ein und kamen dann durch die Golanhöhen. Sie kamen zu der südlichen Jordanebene, die zu diesem Zeitpunkt auch sehr bewaldet war, sodass sogar seinerzeit dort Löwen gelebt haben. Stellt euch das mal vor. Und diese Gegend wird in unserem Text die Pracht Jordans genannt. Die Pracht Jordans. So, es war anscheinend ein sehr, sehr schöner Landstrich gewesen. Wie es heute ist, weiß ich nicht. Ja, ich war leider noch nie in Israel gewesen, aber zu diesem Zeitpunkt war es so gewesen. Und genauso wie Libanon bekannt ist für seine Zedern, ist euch auch nicht unbekannt, oder? Welche Zedern wurden dann gebraucht zum Bau des Tempels? Salomo, die Zedern aus Libanon. Warum? Weil das besonders schöne waren und gewaltige waren. Deshalb hat man die aus Libanon importiert. Wir erinnern uns. Und Basan, ja, diese Golanhöhen, die wir so vielleicht ein bisschen kennen, weil wir Dokumentarfilme gesehen haben, war eigentlich zu dem Zeitpunkt bekannt für seine gewaltige Eichen. Eichenwälder, stellt euch das mal vor. Und die Römer, die Burschen, die haben natürlich auf ihrem Zug nach Jerusalem, die haben das alles, nicht alles, aber vieles abgeholzt. Die brauchten ja das Holz. Einmal um zum Kochen, aber zum anderen für ihre Maschinen, die Bollwerke, genau, die sie dann gegen Jerusalem gebraucht haben. Belagerungsmaschinen. Und später haben die Türken oder die Osmanen, wie man das sagt, den restlichen Wald, der in Jerusalem, in Israel war, abgeholzt, sodass das ganze Land Israel komplett verödet war. Und das war genau der Fluch Gottes gewesen, auch für Israel. Ja, wenn sie ungehorsam sind, wird genau das passieren und das ist eingetreten. So prophetisch wird uns hier schon mitgeteilt, die Zerstörung und die Verwüstung des Landes Israel ab 70 nach Christus wird hier angesprochen. Ja, warum soll das passieren? Naja, der Text sagt uns nachher auch, weil Israel ihren Messias ablehnen wird. Es ist sehr interessant, ihr habt das vielleicht letzte Woche auch gehört, eine Politikerin, NDP-Politikerin hier von BC mit dem Namen Selina Robertson. Sie musste von ihrem Posten als Bildungsministerin hier in BC zurücktreten, weil sie behauptet hat, dass Israel seinerzeit ein verödetes Land war. Habt ihr davon gehört? Das war letzte Woche, ganz aktuell. Oh, dann haben sich die islamischen Organisationen hier in Kanada beschwert, wie gefühllos doch diese Politikerin ist, dass sie so etwas schreibt und die Palästinenser praktisch mit diesem, ihr Lieben, an dieser Zeit hat noch keiner an die Palästinenser, die gab es noch nicht. Aber wie auch immer, ja, die islamistischen Organisationen haben sich beschwert, was ist passiert? Sie musste sich entschuldigen, das war nicht gut genug. Sie hat sich entschuldigt, ganz öffentlich, das war nicht gut genug. Sie musste zurücktreten, aber nicht nur das, sie musste ebenso auch, ich habe das hier aufgeschrieben, eine Anti-Islamophobie-Schulung mitmachen, damit das nicht noch einmal passiert, dass sie so etwas Anstößiges sagt. Und ihr Lieben, sie hat eigentlich recht, absolut recht. Sie musste sich für etwas entschuldigen, was geschichtlich gesehen richtig ist. Israel war seinerzeit aufgrund der Abholzung durch die Römer, durch die Osmanen, durch die Moslems total verödet. Und vielleicht wisst ihr das, der amerikanische Schriftsteller, der große Schriftsteller Mark Twain, der war in Israel gewesen seinerzeit, 1867. Und das ist, was er geschrieben hat. Ganz kurz, er hat vieles darüber geschrieben. Ich will all diese Worte, die er gebraucht, nicht unbedingt lesen, weil die sprechen von der Verödung des Landes. Aber er gebraucht Worte wie leer und mittellos und eine karge Wüste im Zusammenhang Israels. So kein schöner Ort. So muss er sich jetzt auch entschuldigen in seinem Grab für das, was er geschrieben hat. Er ist ja tot seit ungefähr, 100 Jahren, 200 Jahren. Ja. Und ihr Lieben, das weiß jetzt eigentlich jeder denkende Mensch, ja, der sich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt, denn das interessiert, dass Israel tatsächlich seinerzeit eine sehr öde Gegend gewesen ist. Bis dann die Juden zurückkamen. Und dann plötzlich fing das Land an zu blühen. Und dann plötzlich wollten andere auch teilhaben, Stück haben von diesem blühenden Land. Aber ihr wisst das auch, heute darf man die Wahrheit nicht sagen, weil die Wahrheit nicht politisch korrekt ist und weil man ja die Gefühle anderer Leute verletzen kann. No, meine werden auch verletzt, aber keiner kümmert sich drum. Ihr Lieben, wir leben in einer Gesellschaft, die so. Und lass mich ruhig dieses Wort gebrauchen. In mir kommt das mal so hoch, dieses Verständnis, dieses Gefühl der Schwachsinnigkeit. Wisst ihr, was das meint? Schwachsinn? Es ist unglaublich, in was für einer Gesellschaft, in was für einer dummen Gesellschaft man lebt. Man muss sich für Wahrheiten, für die Realitäten nun entschuldigen, weil diese Realitäten und Wahrheiten manche Leute doch beleidigen können. Aber wisst ihr, das ist das Kennzeichen der Endzeit. Das ist das Kennzeichen der Endzeit. Wenn wir die Heilige Schrift lesen, werden wir das ganz klar erkennen. Menschen werden immer dümmer, immer irrsinniger in der Endzeit. 2. Timotheus 3, Vers 7. 2. Timotheus 3, Vers 7 sagt uns, sie sind Leute, die angeblich immer lernen wollen und dabei doch nicht in der Lage sind, zur Erkenntnis der Wahrheit zu gelangen. Das ist unsere Zeit. Wir haben hochstudierte Leute, Professoren, Doktoren, wer weiß nicht was alles, die behaupten, dass es über 75 Geschlechter gibt. Ja? Und die meinen es ernst. Kennt ihr das Lied, es geht ohne Gott in die Dunkelheit? Kennt ihr das? Das ist die Wahrheit. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Sind wir ohne Gott, macht die Angst sich breit, aber mit ihm fürchten wir uns nicht. Aber das ist genau die Wahrheit, ihr Lieben. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Auch unsere westliche Gesellschaft, die Chance hatte, durch die Reformation, durch die ganzen evangelistischen Bewegungen, die es gewesen ist, die haben sich immer dagegen gesperrt, die westliche Zivilisation wollte das nicht haben. Es geht in die Dunkelheit das ist nicht aufzuhalten, ja, dieses Abrutschen in die Finsternis. Und da müssen wir als Christen doch sehr, sehr wachsam sein. Wir müssen sehr, sehr wachsam sein. Das, was wir hören, das, was wir lesen, besonders in Nachrichten, das, was von oben herabkommt und uns gesagt wird, oh, so müsst ihr leben, so müsst ihr denken, so müsst ihr reden. Wir dürfen keine Kompromisse schließen. Letzte Woche, das ist jetzt überall in den Nachrichten, in den christlichen Nachrichten. Letzte Woche habe ich von einem jungen Taxifahrer in Essen, Deutschland, der Stadt Essen gelesen. Er war vorher ein Moslem gewesen, dann ist er zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Und er fährt jetzt ein Taxi in Essen und auf seinem Taxi hat er hinten auf der Rückscheibe, sagt man Heckscheibe, einen kleinen Aufkleber mit einem Kreuz und es wird gesagt, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er wurde angezeigt. Hat manchen nicht gepasst, dass er auf seinem Auto praktisch diesen Aufkleber hat. So, die Stadtverwaltung Essen hat ihm vorerst eine Warnung gegeben. 98 Euro sollte er zahlen oder sowas. Und er sollte auf jeden Fall seinen Aufkleber entfernen. Er sagte, no, mach ich nicht. So, und jetzt droht ihm eine größere Strafe. Man redet von bis zu 1.000 Euro. 10.000 Euro sogar, glaube ich. Und man will ihm die Lizenz als Taxifahrer entziehen. Und das Ganze hat sich so hochgeschaukelt, dass man nun in den Radios auch davon erfahren kann. Ja, was? In Essen nun tatsächlich, in einer deutschen in Essen, Land der Reformation, Deutschland, das Land der Reformation. Du kannst nicht mehr ein Sticker haben, einen Aufkleber haben, wo drauf steht, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Alles andere kannst du haben, was es so an Aufklebern gibt. Ja? So, wir als Christen, ihr Lieben, wir müssen auf der Hut sein, dass wir nicht in diesen Sog hineingezogen werden. Ja? Kennt ihr dieses Beispiel? Ich habe das gerade gestern gehört von einem sehr bekannten, jetzt sehr populären Regierungschef aus El Salvador. Er sagt, oft ist es so mit unserer Gesellschaft, dass wir wie die Frösche im kochenden Wasser sind. Man merkt gar nicht, wie das Wasser heiß wird, bis man schließlich doch nicht mehr aus dem Topf springen kann, weil man getötet wird, ja, durch das heiße Wasser. Und genauso ist es mit Christen, ihr Lieben. Wir müssen merken, in was für einer Welt wir tatsächlich, und ich denke, wir tun es auch, in was für einer verderblichen Gesellschaft wir eigentlich leben heute. Wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen sorgsam mit dem umgehen, was wir hören, was uns dargebracht wird. Und es ist gut, dass wir uns hier versammeln können, über diese Dinge uns noch einmal, ja, dass wir uns darüber Gedanken machen und dass wir uns warnen lassen. Nicht einfach alles, oh, was immer, sondern dass wir im Gebet unser Leben kompromisslos für Jesus Christus leben. Ja, wir dürfen keine Kompromisse schließen. Genauso wie der Taxifahrer. Die haben gesagt, oh, wir werden dich bestrafen, du wirst dein Butter and Bread, wie sagt man das im Deutschen? Butter und Brot, dein Butterbrot verlieren, ja, wenn du nicht mehr als Taxi fahren kannst. Und sagt, hey, macht, was ihr wollt, ich werde das nicht machen. So, wir schauen in unseren Text und wir lesen von heulenden Hirten und auch brüllenden Löwen und denken, na, was ist das denn? Ja, aber das ist ein Spiegelbild des Elends, sagen uns die Bibellehrer. Dem einen sind seine Schäfchen weggenommen worden und das Weideland und er trauert drum und dem anderen seine ganze Lebensexistenz. Ja, heute gibt es ja keine Löwen in Israel, die sind alle ausgerottet worden, erlegt worden, außer im Zoo, die findet man noch. Ja? Erinnert ihr euch mit dem jungen David, was er über Löwen erzählt hat, dass er mit seinen bloßen Händen den Löwen da kaputt gemacht hat, zerrissen hat. Also das ist schon allerhand, diese Dinge zu lesen, wie es früher auch in Israel gewesen ist. Das war ein ganz anderes Land gewesen, als was wir heute kennen. Obwohl jetzt mit den Juden im Land, es blüht immer mehr. Naja, jetzt haben wir den Krieg, aber auch das passt genau in den Text, in den wir hier lesen. Und das ist, was wir lesen, das 11. Kapitel, immer und immer wieder sehen werden. Das Elend der Nation Israel ist furchtbar. Aber sie als Nation sind selber dafür verantwortlich. Das ganze Elend hat eben damit zu tun, dass sie zum einen ungehorsam gewesen sind Gott gegenüber und dass sie Messias abgelehnt haben. Und was haben sie seinerzeit gerufen, als Jesus Christus gekreuzigt worden ist? Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Erleben wir das heute? Sehen wir das heute? Oh, nicht nur heute, wir sehen das durch die ganze Menschheitsgeschichte. Ihr Lieben, Gott hat die Menschheitsgeschichte in der Hand und kein Mensch kommt an ihm vorbei. Niemand. Und es spielt eine Rolle, wie wir uns dem gegenüber verhalten, was Gott uns darbringt, was Gott uns sagt. Das ist eine große Verantwortung, die wir haben, hörend das Evangelium, hörend das Wort Gottes. Vers 4 bis 7, ihr Lieben, lasst uns gemeinsam weitermachen. So spricht der Herr, mein Gott, hüte die Schlachtschafe. Interessant, es wird nicht gesagt, hüte die Schafe. Es wird gesagt, Schlachtschafe. Warum? Ganz klar, es wird der Hinweis gegeben, dass Gott sie preisgegeben hat, das Volk preisgegeben hat, ja, an die Feinde. Denn ihre Herren schlachten sie und halten es für keine Sünde. Verkaufen sie und sprechen, gelobt sei der Herr, ich bin nun reich. Und ihre Hirten schonen ihrer nicht. Darum will ich auch nicht mehr schonen, der Einwohner im Lande, spricht der Herr, und siehe, ich will die Leute lassen, einen jeglichen in die Hand des anderen und in der Hand seines Königs. Sehr interessant. Dass sie das Land zerschlagen und will sie nicht erretten von ihrer Hand. Und ich hüte die Schlachtschafe, ja, das sagt nun der Prophet Zacharia, ja, die Elenden unter den Schafen und nahm zu mir zwei Stäbe. Einen, der hieß Huld oder Gnade, den anderen, der heißt Eintracht und hütete die Schafe. Sehr interessanter Text. So, hier sehen wir, dass eigentlich dem Propheten dieser Auftrag gegeben wird von Gott, die Schlachtschafe zu hüten. Im weiteren Sinne, übertragenen Sinne, ergeht dieser Auftrag eigentlich an den Messias, den Sohn Gottes. Und das bezieht sich, wie wir sehen werden, wenn wir das Kapitel studieren, auf sein erstes Kommen. Ihr Lieben, überlegen wir einmal. Bei dem ersten Kommen des Herrn Jesu hat er doch das Volk, das eigentlich zu ihm gehört. Er ist der König Israels, er ist der König der Juden. Er hat durch seine Gegenwart die Nation Israel gesegnet. Und denken wir an die Hochzeit zu Kanaan, was Jesus getan hat, welcher Segen es gewesen ist, gerade für das Ehepaar, für die Gäste dort. Denken wir an die Heilungen, die Jesus vollbracht hat. Jesus als König der Juden, als Messias, segnet durch seine Gegenwart das Volk. Und er speist sie zudem mit seiner Lehre, geistliche Speise. So, in einer gewissen Weise soll, und ich komme hier zurück zum Text, soll der Prophet Zacharia in seinem Leben zu seiner Zeit das darstellen, was Gott zu tun vorhat mit dem Messias, wenn er kommt. Und wir kennen das aus dem Alten Testament. Sehr ähnlich mit dem Hesekiel zum Beispiel. Ich könnte noch einige andere Beispiele gebrauchen, aber Hesekiel ist etwas vielleicht, was wir kennen. Er sollte, erinnert ihr euch, auf einer Seite schlafen für 390 Tage, erinnert ihr euch? Und dann auf der anderen Seite für 40 Tage und wir denken, was ist das? So, er sollte es ausleben, was Gott vorhat mit Südreich und dem Nordreich, wenn er sie wegführen wird. So, es war praktisch eine Darstellung, visuelle Darstellung des Gerichtes Gottes an dem Südreich oder ja, an dem Nordreich und dem Südreich. Ja, wir kennen das aus dem Alten Testament und genau das ist hier zu sehen mit Zacharia. Und der Hinweis ist einmal auf das wunderbare Versorgen eigentlich der Schafe, die eigentlich zum Schlachten bestimmt sind, ja, durch den Messias. Zu keinem anderen Zeitpunkt hat Israel so nahrhafte geistliche Nahrung bekommen wie durch den wahren Hirten Jesus Christus. Ist es wahr? Natürlich ist es wahr. Jesus hat nicht nur gelehrt, ich kann euch lehren, nicht in der Weise, wie Jesus das getan hat, aber ich kann keine Heilungen vollbringen. Jesus hat Heilungen vollbracht und damit seine Botschaft unterstützt. Und das war alles genug gewesen eigentlich, dass die Nation Israel Jesus als den hätte erkennen müssen, der ist. Und sie hätten Buße tun müssen, weil das die Herausforderung Jesu Christi auch an die Nation Israel war. Tut Buße. Sie taten es nicht. Sie versagten als Nation, umso mehr kann man das aber besonders über die religiöse Führung des Volkes Israel sagen. Das waren die geschulten Leute. Sie kannten das Alte Testament von A bis Z, haben es auswendig gelernt, haben ihren Zehnten weitergegeben, alles haben sie verminzt, sogar das Zeug aus, nicht das Zeug, aber aus dem Garten, ja, die Minze. Stellt euch mal vor. Denke gerade an Geschwister Ackermann. Habt ihr einen Zehnten von euren Tomaten zurückgelegt und vielleicht hier an Kelowna Gospel Mission? Ach, was immer, ja. So, sie waren nach außen hin so fromm, so religiös, aber die haben versagt. Sie haben Jesus nicht als den erkannt, der er war. So, die religiösen Obersten des Volkes tragen deshalb die Hauptschuld an der Tragödie, die dann das ganze Volk getroffen hat. Und als man sich dann gegen den Hirten Gottes, Jesus Christus, entschieden hat, was haben diese Religiösen des Volkes gesagt? Sie haben gesagt, hört mal genau hin, Johannes 19, Vers 15, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Ach du meine Güte, seid ihr denn wahnsinnig? Wer ist denn euer König? Gott ist euer König. Er steht vor euren Augen. Jesus ist euer König. Nun, wir haben keinen König außer dem Kaiser. So, mit diesen Worten haben sie nicht nur ins Angesicht Gottes gespuckt. Sie haben sich praktisch mit diesen Worten aus der Hand Gottes in die Hand des Kaisers von Rom übereignet. Das ist unser Herr. Ja, und was hat dieser Kaiser aus Rom mit ihnen gemacht? 40 Jahre später hat er hingemetzelt. Und das ist das, was wir hier lesen. Und das ist ja auch interessant. Alexander der Große, der kam vor Jerusalem, der hat die Juden in Ruhe gelassen. Gott hat seine Hand über sein Volk gehalten. Der nächste Schurke der Geschichte, das war der Antiochus Epiphanes gewesen. Oh, der hat die Juden gehasst. Er konnte Israel nicht ausrotten, aus dem Land nicht vertreiben. Warum? Weil Gott seine segende und bewahrende Hand auf Israel gehalten hat. Und nun kommen die Römer. Ja, und die machen die Juden platt. In einer Weise, wie es wahrscheinlich noch nie da gewesen ist. Bis zu 1 Million Juden wurden hingeschlachtet. Über 1 Million. Und der Rest wurde in die Sklaverei verkauft. Ja. Und das können wir alles in den Geschichtsbüchern nachlesen. Und selbst, und das wissen auch welche, die sich mit der Geschichte auskennen, selbst dann, als Titus, der Feldherr, der Jerusalem eingenommen hat und geschleift hat, er hat seinen Legionen befohlen, hat gesagt, ihr lässt den Tempel stehen. No, Tempel wurde verbrannt, ein Stein vom anderen weggenommen, weil das Gold zwischen die Steine geflossen ist. So selbst der Befehl des Titus hat nicht verhindern können, dass auch der Tempel zerstört wird. So die bewahrende Gnade Gottes über seinem Volk war aufgehoben. Und das lesen wir in Vers 6. Schaut einmal, es wird gesagt, darum will auch ich nicht mehr schonen der Einwohner im Lande, spricht der Herr. Das hat er vorher getan, aber nicht zu diesem Zeitpunkt. Ich will sie nicht erretten von ihrer Hand, von der Feindehand. So, das ist die Strafe Gottes an Israel gewesen für die Ablehnung seines Sohnes. Und die bei weitem größere Strafe, ihr Lieben, folgt aber noch. In dieser Strafe werden all diejenigen, die Jesus ablehnen oder die Jesus gleichgültig gegenüber sind, zu Verdammnis verurteilt werden. Das ist die größere Strafe. Und hören wir einmal diese sehr strengen Worte des Herrn Jesus, die heute man kaum von der Kanzel hört, weil sie nicht sehr besucherfreundlich sind. Jesus sagt in Matthäus 11, ab Vers 20, hört einmal hin. Er sagt, da fing er an, die Städte zu schelten, also nicht nur einzelne Menschen, die Städte, die ganze Nation, kann man sagen, in denen die meisten seiner Wundertaten geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. So was sagte Jesus. Er sagte, wehe dir Chorasin, wehe dir Bethsaida, denn wenn in Tyrus und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen am Tage des Gerichts als euch. Welchem Gericht? Von welchem Gericht ist hier die Rede? Von dem Gericht am großen weißen Thron. Und du, Kapernaum, die du bist zum Himmel erhöht worden, du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, es würde noch heutzutage stehen. Doch ich sage euch, es wird dem Lande Sodom erträglicher gehen am Tage des Gerichts als dir. Und wisst ihr, ihr Lieben, wir heute haben es eigentlich besser als Chorasin, als Bethsaida, als Kapernaum. Wir haben es besser. Wir haben die vollständige Offenbarung Gottes in seinem Wort an uns. Wir haben das wunderbare Zeugnis der Evangelien über den Herrn Jesus Christus. Wir haben die Propheten, die wir lesen können. Und wir haben den Beistand, der uns selbst von Gott gegeben ist, in dem Heiligen Geist. So welche Strafe werden die erleiden, die das alles ablehnen und gleichgültig Jesus Christus gegenüber sind? Ihr Lieben, das ist nicht auszumalen. So, und das sollte uns auch eigentlich mahnen. Mahnen in unserem Verhalten dem gegenüber, was wir aus dem Worte Gottes kennen und lesen. Wir als Menschen, wir machen manche Fehler. Ich mache viele Fehler. Aber diesen kolossalen Fehler, Jesus nicht zu beachten als Herr, das ist katastrophal. Ich habe von diesem Taxifahrer in Essen erzählt, ja, der angeklagt worden ist, weil er so einen Kleber auf der Rückscheibe seines Taxis hat. Und dieser Mann kommt eigentlich aus dem Iran. Und seit 22 Jahren lebt er in Deutschland. Sein Name ist Jalil Mashali. Ihr könnt nachlesen, wenn ihr Freude habt. Jalil Mashali. Tippt das einfach ein in der Suchmaschine im Internet und zack, werdet ihr all die Berichte haben über diesen Mann. Bei einem Autounfall, er war gerade mal 13 Jahre alt, verlor er sein Bein. Und er hat solche furchtbaren Schmerzen gehabt, dass liegend im Krankenhaus er daran gedacht hat, sich das Leben zu nehmen. Er wollte einfach nicht so leben. Und ihr Lieben, hier in Kanada hätte man ihm dazu geholfen, ja, dass er sich das Leben nimmt. Aber das ist eine andere Geschichte, wie auch immer. An einem Tag kam eine Frau vorbei. Es wird nicht gesagt, wer die Frau war, woher sie kam. Es wird einfach gesagt, sie kam vorbei und sie hat die Not dieses jungen Mannes gesehen, dort im Krankenhaus liegend auf dem Krankenbett. Und sie hat gesagt, ist es okay, wenn ich dir von Jesus erzähle? Ist es okay, wenn ich dann nachher mit dir bete? Und er war ein Moslem. Er sagt, seine ganze Familie sind Moslems und er ist muslimisch erzogen worden. Und er war so ein bisschen negativ eingestellt dieser Frau gegenüber. Aber dann dachte er, oh, es kann nicht helfen, nee, nicht schaden, wenn sie für mich betet. So, sie hat ihm von Jesus Christus erzählt, sie hat für ihn gebetet und ist wieder weggegangen. Und kurz darauf waren die Schmerzen weg. Und er hat sich überlegt, okay, ich habe zu Allah gebetet, die ganze Zeit, die Schmerzen sind immer geblieben. Diese Frau betet zu Jesus und die sind weg. Also vielleicht ist da doch was mit diesem Christentum, ich muss mich damit beschäftigen. Er fing an, die Bibel zu lesen und so ist er zum Glauben gekommen. Und das ist, was er nun einem Reporter von Radio Essen gesagt hat. So, das wird nach Deutschland ausgestrahlt durch Radio Essen oder zumindest in diese Stadt Essen ausgestrahlt. Er sagte Folgendes. Er sagte, Jesus ist das Beste meines Lebens. Er hat mein Leben verändert. Und deshalb habe ich den Aufkleber an meinem Auto angebracht für alle, die sich interessieren. Ihr Lieben, das Beste, was den Juden passieren konnte seiner Zeit, ist eingetroffen, als Jesus geboren wurde und für etliche Jahre in Israel gelebt hat und gelehrt hat. Die meisten Juden, vor allem aber die selbstsüchtigen und egoistischen Lehrer und Hirten des Volkes, diese religiöse Führung des Volkes, sie haben ihn abgelehnt. Die Folge war eine nationale Katastrophe, die bis heute zu sehen ist und die sich zuspitzen wird in der Trübsalzeit. Aber uns darf so etwas nicht passieren. Wenn wir das Evangelium hören, wenn wir diese wunderbaren Nachrichten oder diese wunderbare Nachricht über Jesus hören, dass er uns die Sünden vergeben kann, wenn wir in Buße zu ihm kommen, wir müssen darauf eingehen. Wir müssen darauf eingehen. Und nicht nur das. Wir müssen dann auch diesem Herrn, weil er nicht nur unser Erlöser ist, sondern unser König, unser Herr, wir müssen aufs Wort ihm gehorchen. Das heißt, wenn Jesus sagt, dass wir uns eingliedern müssen, irgendwo in einer Gemeinde, dass wir irgendwo nur Besucher sind, das ist nicht gut genug. Wir sind sein Volk. Wir gehören zu ihm. Er hat uns begabt und wir müssen diese Begaben einsetzen, in irgendeiner Weise in seiner Gemeinde. Das ist wichtig. Die Ablehnung dessen, was Jesus sagt, ist katastrophal. Und das müssen wir beachten. Wir kommen zum 7. Vers. Ich will das ganz kurz nur ansprechen, weil hier von zwei, interessanterweise von zwei Stäben gesprochen wird, ja, die der Hirte dann nimmt. Und wir wissen, dass die Hirten der damaligen Zeit tatsächlich zwei Stäbe hatten. Psalm 23, wir lesen das, dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Das ist nicht ein Stab, ja, oder ein Stock, sondern es sind zwei. Stecken und der Stab. Ist nicht das Gleiche, sondern zwei verschiedene Stöcke, die der Hirte damals hatte. Der eine war eine Keule gegen die wilden Tiere, sodass dieser Stock praktisch zum Schutz geeignet war oder dazu da war. Der andere Stab war dieser lange Stab mit dem Haken oben drüber, wo der Hirte dann die Schafe zu sich holen konnte. So diese zwei Stäbe. Und diese werden hier als ein Bild für Huld oder Gnade Gottes und die Eintracht Gottes genommen. Auch diese beiden Stäbe sind praktisch symbolisch ein Bild für das, was der Messias tun will. Ja, und auch tatsächlich dann auch macht, wenn er wiederkommt und was er heute in der Gemeinde tut eigentlich. Er vermittelt die Gnade Gottes, er spricht von dem, was Jesus tut unter den Menschen, wenn er ihnen die Gnade Gottes anbietet, dass man durch ihn ja, zu Gott kommen kann. Und das ist praktisch der Schutz, den wir innerhalb dieses Haushaltes der Gemeinde haben, das ist die Gnade Gottes, die uns trägt, Tag für Tag. Es ist nicht nur einmal, wo wir die Gnade brauchen bei der Sündenvergebung, sondern Tag für Tag. Tag für Tag müssen wir sie haben. Der andere Stab ist die Eintracht oder wird als Eintracht identifiziert. Und das ist die Arbeit des Hirten auch unter seinen Menschen in seiner Herde. Ja, und so wird das sein, wenn Jesus wiederkommt. Er wird Israel seinerzeit dann vereinen, aber für die Gemeinde gilt genau das Gleiche. Und das lesen wir in Galater 3, 28. Es wird gesagt, so dieser einende Aspekt des Dienstes des Hirten in der Gemeinde. Es wird gesagt, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht ein Mann und Frau, denn alle ihr seid eins oder einer in Christus Jesus. So diesen Dienst, den der Messias am Volk Israel tut und noch tun wird, ja, sehen wir, dass er diesen genau denselben Dienst auch in der Gemeinde vollbringt. Und wie wunderbar ist es. So, heute werden wir als Leser des Textes wieder einmal vor diese sehr, sehr wichtige Wahl gestellt. Was machen wir mit dem, was uns aus dem Text, aus dem Worte Gottes deutlich wird? Lassen wir das einfach zur Seite liegen oder nehmen wir das ernst, was hier gesagt wird? Das heißt, dass wenn wir das Evangelium gehört haben, wir positiv drauf eingegangen sind, wenn wir verstehen, was unsere Verantwortung ist als Menschen Gottes, lebend innerhalb der Gemeinde, ja, dass wir uns einnehmen lassen, dass wir mitarbeiten der Gemeinde, nicht nur Besucher sind, hier und da kommen und sagen, oh ja, ich war am Sonntag gewesen, ich habe hier und da Geld gegeben. Denkt ihr, Gott ist angewiesen auf euer Geld? Nein. Warum hat Gott euch erlöst durch Jesus Christus? Warum hat er euch begabt? Er möchte euch einsetzen, dass ihr euch einsetzt in die Gemeinde. Er möchte euch gebrauchen in seinem Reich. Das ist die Lektion für heute, genau wie an jedem Sonntag auch. Das Wort darf an uns nicht vorbeigehen. Das ist, was mit Israel passiert ist und die Strafe Gottes war dann, sie sollen in meine Ruhe nicht kommen. Ja, schlussendlich werden sie, das wissen wir, Israel wird wiederhergestellt, aber für wie lange lebt das Volk Gottes praktisch unter dem Fluch Gottes, weil sie ungehorsam gewesen sind? So deshalb müssen wir das Wort Gottes sehr, sehr, sehr ernst nehmen. So, möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Ihr Lieben, wir verneigen uns zum Gebet.